Unbürokratisch. Der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 20. Folge von Unbürokratisch, dem Podcast aus der E-Government-Redaktion. Mein Name ist Nathalie Ziebolz.
Und ich bin Nicola Hauptmann. Heute geht es um die Digitalministerkonferenz, den Bitkom-Länderindex, die OZG-Cloud in Schleswig-Holstein. Vor allem aber darum, wie die Bundesländer bei der Digitalisierung gemeinsam vorankommen und voneinander lernen können. Unser Interviewgast heute ist Sachsens CIO Professor Thomas Popp.
Seit letzter Woche gibt es in Deutschland eine neue Fachministerkonferenz, speziell für Digitalpolitik, die Digitalministerkonferenz.
Die Digitalverantwortlichen der Länder, die sogenannten D16, haben sich ja auch schon zuvor zweimal jährlich getroffen und beim Treffen im November 2023 beschlossen, eine Digitalministerkonferenz einzurichten. Und das wurde jetzt umgesetzt. Die Gründungssitzung fand am 19. April in Potsdam statt, unter dem Vorsitz der beiden Länder Berlin und Brandenburg.
Die Digitalministerkonferenz, oder kurz DMK, soll dem Austausch und der Willensbildung der Länder dienen. Es geht aber auch um die gemeinsame Positionierung gegenüber dem Bund und der EU.
Dabei wurde schon in der ersten Sitzung ein sehr breites Themenfeld bearbeitet, unter anderem Fachkräftesicherung in der IT, Datennutzung für Smart Cities, aber auch Arbeitsbedingungen im Breitbandausbau und die digitale Teilhabe. Ein Schwerpunkt war KI. Dabei ging es um den Einsatz in der Arbeitswelt, aber auch um die Chancen und Risiken. Zu diesem Punkt hat auch BSI-Präsidentin Claudia Plattner gesprochen.
Die DMK versteht sich ja als Ergänzung zum IT-Planungsrat. Dessen Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche bleiben unberührt. Aber es gibt ja doch Überschneidungen. Bei der OZG-Änderung zum Beispiel wäre ja Austausch gefragt.
Ja, zwar soll die DMK laut Geschäftsordnung keine Beschlüsse zu Themen fassen, die schon im Bundesrat oder einem seiner Ausschüsse sind, Erörterungen sind aber ausdrücklich möglich.
Bundesdigitalminister Dr. Volker Wissing, der als Gast bei der Konferenz dabei war, hat ja auch noch einmal betont, es sei wichtig, dass die Länder das Onlinezugangsgesetz nicht auf Dauer blockieren. Denn, Zitat, wir brauchen einen Rechtsanspruch auf digitale Amtsgänge, die Abschaffung der Schriftform und ein verpflichtendes Once Only.
Da ist ein Austausch sicher nötig. Was auch gut wäre, wenn sich künftig auch mehr zu konkreten Best Practices in den Themen und Beschlüssen der Konferenz finden ließe. Denn die DMK sieht ja den Austausch von Informationen, guten Praktiken und Erfahrungswerten als ihre Aufgabe an.
Und erfolgreiche Projekte gibt es ja. Zum Beispiel die OZG-Cloud in Schleswig-Holstein, über die Online-Dienste vollständig digital abgewickelt werden können. Vor einem Jahr waren 24 Kommunen daran beteiligt. Inzwischen sind es allerdings schon 73. 12 weitere Kommunen arbeiten sich noch ins System ein.
Für die Kommunen ist es ja auch ein attraktives Modell. Denn wie Digitalisierungsminister Dirk Schröter erklärte, das Land finanziert die gesamte Entwicklung und den Betrieb. Die Nutzung ist für die kommunalen Behörden kostenfrei.
Und auch andere Länder können teilhaben. Denn die Lösung wurde nach dem EVA-Prinzip entwickelt und steht als Open Source auf dem Landesserver Schleswig-Holstein zur Verfügung. Bayern nutzt diese Möglichkeit bereits. Vor gut einem Jahr wurde die Kooperation vereinbart und der Ausbau des Pilotbetriebs begonnen.
Interessant in puncto Best Practices ist auch der Länderindex zur Digitalisierung in den Bundesländern, den der Bitkom vor kurzem veröffentlicht hat.
Stimmt. Es ist zwar zunächst einmal ein Ranking der Bundesländer nach 4 Kategorien und insgesamt 26 Indikatoren. Es ist für die Länder ja auch wichtig zu wissen, wo sie stehen. Aber die eigentliche Frage ist ja, wie können wir besser werden?
Und da liefert der Länderindex wertvolle Informationen. Unabhängig vom Gesamtranking haben nämlich die meisten Länder besondere Stärken in einzelnen Punkten. Zum Beispiel liegt Mecklenburg-Vorpommern insgesamt auf Platz 14, ist aber Spitzenreiter in der Kategorie Digitale Gesellschaft.
Ein wichtiger Faktor dafür ist, dass in allen Schulformen das Fach Informatik und Medienbildung ab der 5. Klasse als Pflichtfach eingeführt wurde. Oder Hessen hat, wie Bayern, ein eigenes Digitalministerium. Aus solchen Best Practices können die Länder auch voneinander lernen.
Im Ergebnis der Untersuchung hat der Bitkom auch Erfolgsfaktoren für die Digitalisierung identifiziert und Empfehlungen ausgesprochen. Um im Bereich digitale Verwaltung besser zu werden, sollte zum Beispiel eine eigenständige Digitalzuständigkeit in der Landesregierung geschaffen werden.
Das heißt, der oder die CDO, CIO eines Landes sollte sich dabei nur um Digitalisierung kümmern müssen. Außerdem sollte die OZG-Umsetzung auch vor Ort in den Kommunen vorangetrieben werden. Und es wird dringend ein Digitalcheck empfohlen.
Ein Bundesland, das bereits überdurchschnittlich viele Verwaltungsleistungen online zur Verfügung stellt, ist Sachsen. Es gibt dort zudem ein Digitalkabinett und einen Digitalcheck für neue Gesetze. Aber das ist längst nicht alles. Du hast ja mit Professor Thomas Popp, dem CIO in Sachsen, gesprochen.
Genau, hören wir einfach mal rein. Guten Tag, Herr Popp. Erstmal vielen Dank, dass Sie heute bei unserem Podcast zu Gast sind.
Sehr gerne.
Welche Strategien verfolgt denn der Freistaat Sachsen bei der Digitalisierung?
Ja, zunächst mal muss man, glaube ich, betonen, dass die Digitalisierung ein politischer Schwerpunkt der sächsischen Staatsregierung ist. Jedes Ministerium muss sich innerhalb seiner Fachpolitik mit der Thematik auseinandersetzen und natürlich dann auch in der Abstimmung mit uns. Und das gemeinsame strategische Dach ist die Strategie Sachsen Digital 2030. Und als verantwortlicher CIO des Freistaates Sachsens bin ich hier federführend zuständig für die Transformation der Verwaltung hin zu einer modernen, digital arbeitenden Verwaltung. Und hier arbeite ich eng mit den Staatssekretärinnen und Amtschefs der Ministerien und auch den Leitungen der großen staatlichen Behörden zusammen. Was ist unser Leitbild? Die Strategie zur digitalen Transformation der Staatsverwaltung ist hier abgebildet und die grundlegende Idee darin ist, dass sich die Verwaltung unter den rasch ändernden technologischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch in Zukunft als moderner Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmen natürlich präsentieren und auch positionieren muss. Und dabei nehmen wir aber nicht nur die, ich sage jetzt mal, technische IT, sondern eben auch die Prozesse in den Blick, die Arbeitskultur, die Organisation und die Digitalkompetenz der Bediensteten ist natürlich von hoher Relevanz. Und alle diese Bereiche mit der gleichen Aufmerksamkeit weiterzuentwickeln, ist eine hohe Kunst, ist ein schwieriger Prozess, um dann den digitalen Transformationsprozess letztendlich auch erfolgreich gestalten zu können. Und die wesentlichen Zielstellungen kann man ganz kurz prägnant formulieren. Mehr Standardisierung, bessere Schnittstellen und eine Zentralisierung des IT-Betriebes, sodass eben unsere Angebote des Freistaates Sachsens auch ins 21. Jahrhundert gehören.
Sie haben jetzt die Digitalstrategie von Sachsen angesprochen. Ein wichtiger Teil der Verwaltungsdigitalisierung regelt allerdings auch das Onlinezugangsgesetz. Der Nachfolger wurde jetzt allerdings vom Bundesrat abgelehnt. Wie sehen Sie das? Bremst das die Digitalisierung aus oder ist es eine Chance, das Gesetz neu aufzusetzen?
Also zunächst einmal muss man, glaube ich, betonen, dass eine erfolgreiche Digitalisierung ohne digital taugliche Rechtsgrundlagen nicht gelingen kann. Und deshalb ist es wichtig, im Normengefüge der Bundesrepublik Deutschland die Dinge, die zu verbessern sind, auch zu verbessern. Und dazu gehört auch das Online-Zugangsgesetz. Ich glaube, dass man die Rechtsgrundlagen immer nur Stück für Stück verbessern kann, um so das Problem dann auch anzugehen und zu lösen. Und dazu brauchen wir Offenheit für die Potenziale der Digitalisierung, auch bei den Juristen in den großen Bundesministerien. Ich bin selber vom Fach und sage das auch selbstkritisch. Wir brauchen wirklich politisches Fingerspitzengefühl und Durchsetzungsvermögen. Wir brauchen Geduld, aber eben auch Mut. Und es geht nur gemeinsam mit dem Bund und mit den Ländern und den Kommunen. Wir haben, wenn ich das nochmal reflektieren darf, einen starken Impuls gesetzt mit dem OZG 1.0. Dieser Impuls wirkt weiter. Niemand hört jetzt auf, an diesem Gesetz zu arbeiten. Und dieser Impuls sollte durch das OZG 2.0 weiter verstärkt werden. Und lassen Sie mich einige Punkte nennen innerhalb des OZG 2.0. dass es dann auch durchzusetzen gilt und die wir auch fachlich besonders begrüßen, nämlich die Neuregelung zur Verantwortung beim Datenschutz, ist, glaube ich, eine ganz wichtige und wesentliche Vereinfachung. Das dürfte den Abschluss von Hunderten von Einzelvereinbarungen überflüssig machen. Das bundesweit einheitliche Nutzerkonto wird eine eigene Rechtsgrundlage erhalten. Das vereinfacht auch in Sachsen die Ablösung des landeseigenen Nutzerkontos und in Bezug auf die Kommunen ist auch eine Klarstellung zur Anwendbarkeit vorgesehen. Ich glaube, auch das wird zur notwendigen Rechtssicherheit dann auch beitragen. Ich bin optimistisch, dass zwischen dem Bund und den Ländern ein Kompromiss gefunden werden kann. Es ist für die Sache notwendig und dieses politische Fingerspitzengefühl sollte man dann auch aufweisen. Ich halte es für erforderlich, dass wir ein OZG 2.0 mit deutlichen Verbesserungen bekommen und es geht nur gemeinsam.
Die digitale Ausstattung in der deutschen Verwaltung gleicht einem Mosaik. Das haben Sie anlässlich des IT- und Organisationsforums gesagt. Der Bund müsse daher Gesetze erlassen, die IT-kompatibel sind und gleichzeitig ein IT-Verfahren verbindlich vorgeben. Wie spielt denn das OZG hier rein oder braucht es da vielmehr ganz neue gesetzliche Regelungen?
Ich versuche mal, meinen Grundgedanken darzustellen. Wenn wir eine neue Rechtsgrundlage seitens des Bundes bekommen, die üblicherweise zu 85% ja in den Ländern und in den Gemeinden umgesetzt werden muss, das darf man nicht vergessen, oder wenn es eben eine Änderung einer bestehenden Rechtsgrundlage gibt, dann müssen wir, und das muss man vom Bund verlangen und das muss man auch von den Bundesministerien verlangen, und das kommt meines Erachtens zu kurz, dann muss der Vollzug der Rechtsgrundlage mitgedacht werden und wir brauchen gute Rahmenbedingungen für den Verwaltungsvollzug. Und wir können keine Gesetze mehr erlassen in der Bundesrepublik Deutschland, ohne an den Verwaltungsvollzug zu denken. Ich glaube, das muss Standard sein. Stichwort Digital First. Also brauchen wir die entsprechenden Rahmenbedingungen und die muss der Bund einheitlich für alle Länder und damit auch für die 11.400 Gemeinden setzen. Und diese Rahmenbedingungen wirken dann ganz eindeutig auf eine notwendige Standardisierung der Digitalisierung hin und das kann man dann nur mit der Vereinheitlichung von Schnittstellen auch schaffen. Deshalb schlage ich ganz konkret vor, wer eine Rechtsgrundlage erarbeitet oder ändert, der muss darlegen, wie der Verwaltungsvollzug berücksichtigt worden ist. Dazu gibt es auch einen Normenkontrollrat des Bundes und dann sollte auch ein IT-Verfahren oder ein Online-Angebot gleich mitgeliefert werden oder die grundlegenden Voraussetzungen benannt werden, die dafür notwendig sind. Und man das dann in den Vollzugsbehörden dann umsetzt, muss man dann im Einzelfall sehen. Aber diese Grundvoraussetzung, denke ich, muss der Bund mitliefern. Dann kann man auch an Ausnahmetatbestände denken. Und dann muss man aber auch sagen, wer davon nicht Gebrauch macht, der muss das auch selber finanzieren. Denn natürlich ist alles dann letztendlich auch eine Haushaltsfrage. Im OZG 1.0 haben wir in Paragraphen 4 bereits entsprechende Möglichkeiten und die kann man nutzen. Insofern braucht es nicht immer neue gesetzliche Regelungen, aber wichtig ist, dass die Digitalisierung und der Verwaltungsvollzug bei jedem Fachgesetz von Anfang an mitgedacht wird. Und da haben wir, glaube ich, noch einige Hausaufgaben zu machen. Das ist eine Änderung des Bewusstseins, auch beim Bund, auch in den großen Bundesministerien. Und das müssen die Länder deutlich machen. Und das tun sie. Und das haben sie auch beim Chef des Bundeskanzleramtes einmütig und einhellig vorgetragen.
Die technische Infrastruktur allein macht allerdings noch keine Verwaltungsdigitalisierung aus. Es geht ja auch darum, Mitarbeitende und Bürger während der Transformation mitzunehmen. Sie haben es ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Wie nehmen Sie wahr, dass die Digitalisierung von beiden Seiten angenommen wird?
Ich glaube, damit sprechen Sie das wichtigste Thema an. Und ich sage auch immer, letztendlich ist es keine technische Frage, sondern die digitale Transformation ist vor allem ein grundlegender Kulturwandel. Und ich glaube, dass viele noch nicht diesen umfassenden Transformationsprozess begriffen haben. Die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen spüren in allen Lebensbereichen die Auswirkungen der Digitalisierung. Denken Sie an Versicherungen, wenn Sie die Krankenversicherung nehmen, wie Sie Ihre Belege einreichen. Denken Sie an die Einreichung von Steuerunterlagen. Denken Sie an die Hyperscaler, die agieren im digitalen Feld. Und diese positiven Aspekte und diese Digitalisierungsvorhaben prägen natürlich unsere Adressaten. Und deshalb müssen wir hier für mehr Akzeptanz sorgen, auch innerhalb der Verwaltung. Und wir müssen unseren Bediensteten gegenüber ganz deutlich machen, welche Vorteile in der Digitalisierung liegen. Und wir müssen weg von dieser typisch deutschen Angstdiskussion. Wenn man gut ausgebildete Leute hat, die studiert haben, entweder an Fachhochschulen, an Universitäten, da dürfen die nicht mehr Anträge abtippen müssen. Ja, das spart Zeit und Nerven, Fehler bei der IBAN-Nummer etc. Und deshalb müssen wir unsere Arbeitsweisen verändern. Die ganzen Arbeitsgrundlagen müssen wir neu betrachten und deshalb muss die Prozessorientierung vor dem Zuständigkeitsdenken, und das ist wirklich eine große Veränderung für die Verwaltung, denken. Wir müssen die Prozesse ganzheitlich denken und das geht eben oft über vordefinierte Zuständigkeiten hinaus, verstehen Sie? Dann ist das innerhalb einer Abteilung sind verschiedene Referate betroffen, abteilungsübergreifend oder mehrere Ministerien müssen mitwirken. Das sehen wir immer wieder. Und deshalb müssen wir diesen Prozess unter der Beteiligung aller neu denken. Wir brauchen eine bereichsübergreifende Kollaboration, die vor das Arbeiten in diesen genannten Hierarchien oder Silos treten muss. Und viele neue Ideen und Projekte, agiles Arbeiten zeigen, dass das auch geht. Und die Leute dabei richtig Spaß haben auch an der Arbeit. Und deshalb tritt die Standardisierung auch vor der immer noch klassischerweise ausgeübten Ressorthoheit, die meines Erachtens dann doch ein wesentliches Hemmnis für die Digitalisierung ist, die eben eine Standardisierung benötigt. Ja? Und deshalb muss man aus dem Schatten der Ressorthoheit gewissermaßen heraustreten. Und natürlich das Führen von mobil arbeitenden Teams tritt vor das Führen durch Anwesenheitskontrolle. Das heißt, das wirkt sich auch auf die Führungskräfte aus, die entsprechend da neu agieren müssen. Also eine ganze Menge an Konsequenzen, die man nicht unterschätzen darf. Es ist ein Prozess, der sicherlich über Jahre geht, aber wir haben auch viele Impulse durch junge, neue, digital affine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das stimmt mich durchaus hoffnungsvoll, denn der demografische Faktor ist auch eine Chance und sollte auch als Chance begriffen werden.
Dennoch sollte man natürlich nicht außer Acht lassen, dass auch ältere Mitarbeiter bei der ganzen Sache noch mitgenommen werden müssen und auch ältere Bürger. Ich habe gestern erst wieder eine Studie gelesen, dass 15% der 65- bis 74-Jährigen noch nie das Internet genutzt haben. Welche Weichenstellungen sind denn da notwendig, damit wirklich die Digitalisierung bei allen ankommt?
Ich glaube, das kann man nur als Prozess begreifen. Und wenn es um unsere Bediensteten geht, diese Kompetenzen müssen erlernt werden. Bei den jungen Neuen bin ich da sehr hoffnungsvoll. Das muss schon in der Ausbildung angelegt werden. Das tun wir auch. Und ansonsten muss man um die Vorteile werben. Und selbstverständlich muss man innerbehördliche Prozesse aufsetzen, um das sogenannte Bestandspersonal mit viel Erfahrung dann auch mitzunehmen. Wenn sich Arbeitsweisen ändern, das hat der Mensch mal grundsätzlich nicht so gerne. So ist er nun mal psychologisch gestrickt. Und das ist ein enormer Lernprozess für alle Beteiligten. Und wir müssen, wissen Sie, irgendwann müssen wir auch springen. Wir können nicht dauerhaft immer alles parallel machen. Das ist der Vorteil im Übrigen der großen Hyperscaler, die einen knallharten, durchgestylten Prozess haben und nicht nach links oder rechts schauen. Und das ist in der Politik, in der öffentlichen Verwaltung, die für alle da ist, schwieriger. Aber die Richtung muss, glaube ich, klar sein. Und deshalb ist die Herausforderung eine große, auch für die Führungskräfte, die deutlich mehr Veränderungsmanager sein müssen und nicht Verwaltungsmanager wie in der Vergangenheit, um hier auch die Jungen und das Bestandspersonal von Alten mag ich nicht sprechen, bin ich selber einer, aber man kann auch alt werden und im Kopf jung bleiben und für Modernität und notwendige Erneuerungen werben. Und deshalb ist die Ausbildung, der Fortbildung und bei der Personalgewinnung natürlich eine ganz wichtige Weichenstellung für unsere Arbeit. Und im Freistaat Sachsen versuchen wir mit verschiedenen Aktivitäten das zu unterstützen. Beispielsweise im Rahmen der Ausbildungsoffensive haben wir neue Studiengänge, neue Studieninhalte auch aufgelegt. Und zur Unterstützung der Organisationsentwicklung haben wir im letzten Doppelhaushalt die Möglichkeit geschaffen und haben das auch jetzt gegründet, ein Kompetenzzentrum Organisationsentwicklung, eine interne Beratungseinheit, die durchaus sehr, sehr gut aufgestellt ist in verschiedenen Funktionalitäten und Ausbildungsrichtungen mit dem Fokus auf prozessorientierte Organisationsentwicklung und Kulturwandel, die man anschreiben kann, die man direkt kontaktieren kann. Die gehen also in die Behörden rein, in die Ministerien, wenn die neue Ideen haben, wenn die Prozesse aufsetzen wollen, neue Digitalisierungsvorhaben, um sich mal eine erste Richtung, eine Weichenstellung, eine Meinung zu holen von Leuten, die IT können, die aber vor allen Dingen auch Organisationen können. Und die auch so einen Prozess aufsetzen können. Also kurzum, die digitale Transformation braucht mehr Orientierung auf Prozesse, mehr Standardisierung. Und da müssen alle mitwirken, zuallererst die Führungskräfte, unsere neuen Kräfte, aber natürlich auch das entsprechende erfahrene Personal. Und da brauchen wir die Unterstützungshandlungen, die ich auch beispielsweise mit genannt habe. Und dann bin ich schon auch immer der Überzeugung, dass die deutsche Verwaltung Lösungen findet. Und wenn sie den Tanker mal bewegen, dann ist er auch schwer aufzuhalten. Und Sie müssen nur die richtige Richtung haben und den notwendigen Schub. Ja, so ein richtiger Hochseetanker braucht ja angeblich 11 Kilometer, bis der wieder hält. Und wenn er mal eine Bremse einlegt. Also wenn wir in Fahrt kommen, und ich glaube, das tun wir, dann wird das auch werden.
Sie haben gerade schon das Stichwort Lösungen finden gebracht. Die Sächsische Staatskanzlei ist in diesem Jahr erstmals Mitveranstalter des Open Data Camp. Bei dem Hackathon sollen in kürzester Zeit innovative Lösungen gefunden werden, um Städte gegen die zunehmende Hitze zu wappnen. Auf Basis lokaler und regionaler Daten der Stadt- und Landesverwaltungen. Das ist ein immer beliebterer Weg, um Lösungen für Probleme zu finden. Wäre das nicht auch für die Verwaltungsdigitalisierung möglich?
Also ich finde das ein absolut richtiger Gedanke, über den wir nicht nur nachdenken, sondern wir haben bereits im letzten Jahr mit einem ähnlichen Format Prototypen zur Unterstützung des Service Desks bei unserem Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste durchgeführt. mit ganz unterschiedlichen Firmen, die beteiligt waren, Universitäten, Hochschuleinrichtungen. Und innerhalb weniger Tage, ich glaube es waren 2 oder 3, wurden KI-basierte Lösungen für die automatisierte Erarbeitung von Supportanfragen erarbeitet. Also dieser klassische Chatbot mit entsprechender KI hinterlegt, der sehr viele Vorteile hat an Standardisierung, übrigens auch an Qualität, was man immer wieder vergisst, ja, wenn ich da die richtige Antwort habe. Rufen Sie mal ein Callcenter mit mehreren 100 Mitarbeitern an, da kriegen Sie unterschiedliche Antworten. Und von daher ist es für mich auch eine Qualitätsfrage. Und selbstverständlich müssen wir auch KI-basierte Lösungen und solche modernen Lösungen über Hackathons in der öffentlichen Verwaltung einbringen. Wir müssen im Übrigen sowieso mehr mit dem Außen kommunizieren, weil wir tun ja das, was wir tun für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen. Und immer mehr wird auch agil an Formaten gearbeitet, wo ich von Anfang an gleich den Bürger als Prozess mit einbeziehe in die entsprechende Maske. Von daher also absolut begrüßenswert. Wir werden das auch weiter fortführen. Und insoweit ist das eine schöne Anregung, die wir bereits verfolgen. Und ich habe auch schon intern veranlasst, dass wir da auch weitermachen werden.
Wie können denn Innovationen in die doch oft hierarchisch und starren Behördenstrukturen insgesamt stärker eingebunden werden?
Ja, Innovation und hierarchische Behördenstrukturen, das klingt ja zunächst einmal als gegenseitiges Ausschlusskriterium. So soll es aber nicht verstanden werden wissen. Ich glaube, wir brauchen hier einen Mix, an dem wir bis dato auch schon bereits arbeiten. Als Beispiele kann ich hier nennen Experimentierklauseln, also rechtliche Möglichkeiten, von Bestehendem abzuweichen, etwas auszuprobieren und den Behördenleitungen vor Ort auch wirklich Mut zu machen. Das haben wir in unserem E-Government-Gesetz auch schon vorhanden und implementiert und wollen das auch fortführen. Wir brauchen, wie wir gerade auch schon gesagt haben, externe Impulsgeber, ja, die mal den Prozess ganz nüchtern von außen betrachten. Den Austausch der Verwaltungen und die Betroffenen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und unsere interne Beratungseinheit, wir nennen sie CCO, die hier in dem Prozess hilft, das habe ich schon erwähnt, um einfach hier Struktur reinzubringen, wie man die Dinge aufsetzt und die Innovationsidee dann nicht nur eine Idee bleibt. Wir arbeiten beispielsweise mit der V-Schule in Hof dann auch zusammen, auch in kleineren und mittleren IT-Lösungen, um einfach zu zeigen, dass es geht, wenn man will, wenn man sich eine Expertise holt. Und es geht nicht immer um viel Geld ausgeben oder fertige Lösungen einzukaufen, sondern es geht einfach darum, die Leute dazu zu bringen, ihren eigenen tradierten Prozess mal zu überlegen. Und wie man einen Personalausweis gestalten kann und wie man einen Dienstausweis gestalten kann, da sind wir momentan dran, dass man das auch mit verschiedenen Funktionalitäten hinterlegt. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und da muss man einfach mutig voranschreiten. Wir brauchen diese Innovationslabore, diese Möglichkeiten auch mal in anderen Räumlichkeiten zu arbeiten, um solche Innovationsprojekte durchzuführen. Dazu braucht das eine andere Umgebung. Da muss man rausgehen. Das haben wir beispielsweise an unserer Hochschule in Meißen. Da haben sie dann plötzlich bunte Möbel, eine ganz andere Umgebung. Da wird der Kopf frei, der Geist frei. Und da kann man, glaube ich, gut arbeiten. Und wenn man das dann nochmal zusammen mit einer externen Leitung macht, dann ist fast der Erfolg schon vorprogrammiert, wenn sie die richtigen motivierten Leute dazu aussuchen. Also diese Innovationsmethoden, auch wie Design Thinking oder Szenario Planning, das ist ja kein Hexenwerk. Damit kann man sich beschäftigen. Ich habe mir das persönlich auch angeschaut in Potsdam am Hasso-Plattner-Institut. Wir müssen da einfach neue Wege gehen, also Communities of Praxis, Netzwerke zum Austausch über die entsprechenden Zeiträume. Und diese Methoden und Rahmenbedingungen, die sollten wir nutzen, die sollten wir an die Belegschaft herantragen. Und lassen Sie mich zum Abschluss der Frage noch sagen, Sie brauchen natürlich die Unterstützung der Hausspitze. Ja, das muss klar sein, dass der Chef, die Chefin einer Behörde das unterstützt oder gar einfordert. Da gibt es ganz tolle Beispiele. Es hängt dann, wie so oft, auch dann immer an Personen. Und wenn Sie die Unterstützung, habe ich schon selbst erlebt, als junger Referent auch der Behördenleitung haben, dann tun Sie sich einfacher in diesem Kampf, ja, mit dem mittleren Management. Und dann, glaube ich, hat man gute Chancen, das dann auch durchzusetzen. Und solche Prozesse brauchen Sie 1-2 Mal in einer Behörde und dann haben Sie so einen Pfad, so einen Weg, ja. Und diejenigen, die aber erstmal diesen Dschungel beschreiten müssen und den Trampelpfad zum ersten Mal durchsetzen müssen, die haben es immer schwer, aber dann wird es.
Also motivierend für alle, die nachkommen.
Ja, natürlich, ja, klar. Und vor allen Dingen einfacher, ne? Ich meine, die Prozesse ähneln sich doch, die Strukturen ähneln sich. Und wie gesagt, das ist alles kein Hexenwerk und die Idee und die Rahmenbedingungen, wo das dann supported wird, wo es dann läuft, auf welchem Server, ja, auf welcher Datenbank, das ist doch sekundär. Und deshalb muss es immer erst um den Prozess, um die Fachlichkeit gehen. Und diejenigen, die immer sofort nach IT-Fachkräften rufen, wenn sie was digitalisieren wollen, die haben es noch nicht verstanden, ja. Sondern sie müssen ihren eigenen fachlichen Prozess, ihr eigenes Fachkonzept, das müssen sie auf den Tisch legen, vom Ende her denken, vom Bürger, vom Unternehmer her. Und dann müssen sie sagen, das ist mein Prozess, so sieht die Rechtsgrundlage dazu aus, die haben wir an dieser oder jener Stelle geändert. Und wie bringe ich das jetzt ins System? Ja, und dann kommt die IT ins Spiel mit einem vernünftigen Rechenzentrum, mit einem vernünftigen Server, mit einer bestimmten Verfügbarkeit, mit einem bestimmten Support, natürlich auch mit der notwendigen IT-Sicherheit, die man mitdenken muss. Und dann kriegen wir das Schritt für Schritt hin. Wir haben jetzt im Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellt über unser Amt 24 einen entsprechenden Service für Fundsachen. Und so geht es Schritt für Schritt voran für alle Kommunen. Und dann setzt sich die Digitalisierung auch durch. Das geht auch gar nicht anders. Und ich habe das vorhin schon gesagt, alle Unternehmen, die ganze Welt dreht sich in diese Richtung. Und da muss die Verwaltung einfach auch dabei sein. Und das kann sie.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, finde ich. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne, Frau Ziebold. Dann Ihnen noch einen schönen Tag.
Ebenso.
Tschüss.
Hackathons in der öffentlichen Verwaltung, Bürger in die Prozessgestaltung mit einbeziehen, das sind Ansätze, die sicher auch für andere Bundesländer interessant sind und wo sich ein Austausch lohnt.
Und es stimmt, Digitalisierung setzt sich überall durch und durchdringt alle Lebensbereiche. Umso besser, dass die Fachminister die Thematik nun mit der DMK gemeinsam angehen. Und damit schließt sich für heute auch der Kreis. Und wir verabschieden uns. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Nathalie Ziebolz.
Und ich bin Nicola Hauptmann. Bis zum nächsten Mal.